Auch ich wünsche allen einen gesegneten Sabbat. Ich denke, es ist ein Vorrecht, wenn wir uns immer wieder erinnern dürfen, welches Privileg wir haben, am Sabbat Gott zu begegnen. Der Sabbat selbst, etwas, das uns aus dem Paradies erhalten geblieben ist, neben der Ehe. Ein Zeichen für Gott als den Schöpfer und als unseren Erlöser, als denjenigen, der uns heiligt. Doch so, man könnte vielleicht schon sagen, selbstverständlich es für uns sein mag, am Sabbat zusammenzukommen und Gott anzubeten, so ist es doch nicht bei allen Menschen der Fall. Wir wissen, dass jetzt viele Menschen gar nicht wissen, dass heute Sabbat ist. Und viele Menschen glauben nicht an eine Schöpfung, sondern an die Evolution. Sie glauben, sie sind aus dem Nichts gekommen, sie sind hier eine gewisse Zeit und sie gehen wieder ins Nichts. Und ich möchte gerne heute mit euch diese Frage betrachten, was wir heute glauben. Schöpfung, glauben wir an die Schöpfung oder an die Evolution? Ich möchte gerne mit euch einen Text lesen aus Offenbarung Kapitel 14. Aus Offenbarung Kapitel 14. Bevor wir den Text lesen, ist es meine Gewohnheit, dass ich noch einmal ein Gebet spreche. Ich möchte euch nochmal einladen, dass wir zusammen beten, dass Gott uns hilft zu verstehen, was er uns sagen möchte. Unser lieber Vater, wir danken dir, dass wir an diesem Tag zu dir kommen dürfen, dass wir zu dir beten dürfen, dass wir aus deinem Wort lesen und darin forschen dürfen. Wir bitten dich, dass du mit dem Heiligen Geist gegenwärtig bist. Bitte schenk uns, dass wir verstehen, was du uns ganz persönlich sagen möchtest. Vergib bitte Schuld und Sünde, dass nichts zwischen dir und uns ist. Schenk mir, Herr, ein demütiges Herz, damit du zu jedem Einzelnen sprechen kannst und nicht ich zu hören bin. Dafür danken wir dir in Jesu Namen. Amen. In Offenbarung Kapitel 14 lesen wir in den Versen 6 und 7, zwei ganz bekannte Verse. Hier steht, und ich sah einen Engel. Engel kann an dieser Stelle auch mit Botschafter übersetzt werden. Und ich sah einen Engel fliegen mitten durch den Himmel. Der hatte ein ewiges Evangelium zu verkündigen denen, die auf Erden wohnen. Und allen Heiden und Geschlechtern und Sprachen und Völkern. Vers 7. Und sprach mit großer Stimme, fürchtet Gott und gebet ihm die Ehre. Denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Und betet an den, der gemacht hat Himmel und Erde und Meer und Wasserbrunnen. Gott wird hier als Schöpfer dargestellt. In der Endzeit, wenn dieser große Konflikt sich zuspitzt, gibt es eine Aufforderung, Gott anzubeten. Und zwar nicht irgendeinen Gott, sondern den Gott, der die Dinge erschafft. Warum ist dieser Aufruf überhaupt notwendig? Wenn alle Menschen an einen Gott als den Schöpfer glauben würden, wäre es überhaupt notwendig, die Menschen aufzurufen, an diesen Gott zu glauben? Offensichtlich wurde Johannes inspiriert, diese Worte aufzuschreiben, weil Gott wusste, dass es zu einer Zeit geschehen wird, in der die Menschen nicht mehr an den Schöpfer glauben. Die Bibel berichtet uns im ersten Buch Mose von einer 6-Tage-Schöpfung. Es wird nicht von langen Zeitperioden gesprochen, sondern von einem Abend und Morgen. Daraus schließen wir, es ist ein 24-Stunden-Tag, wie wir ihn heute auch kennen. Dennoch gibt es Menschen, die das nicht glauben. Und wir wollen uns die Frage stellen, zu welcher Gruppe gehören wir? Auch wenn diese Frage so absurd klingt, möchte ich euch einladen, dass wir die Definition, die Erklärung der Evolutionslehre uns näher betrachten. Ich lese ein Zitat vor, welches die Evolutionstheorie definiert. Zitat: Evolution ist die Theorie, die den Lauf der Welt in einem stufenweisen Übergang beschreibt. Vom Unbestimmten zu Bestimmten. Vom Einheitlichen zu Vielfältigen. Und welche annimmt, dass die Ursache dieser Prozesse oder Abläufe in der Welt selbst vorhanden ist. Und sie, also die Welt, auf diese Weise verändert werden soll. Zitat Ende. Wir lesen hier, dass die Evolutionstheorie von einem stufenweisen Prozess ausgeht, dass diese Abläufe, die in diesen Stufen stattfinden, in der Welt selbst liegen und dass die Welt so verändert werden soll. Es geht weiter. Zitat: Evolution steht fast als Synonym für den Fortschritt. Es ist ein Übergang vom Niedrigen zum Höheren, vom Schlechten zum Besseren. Der Fortschritt zeigt einen Lebenswert, indem er von unseren Gefühlen beurteilt wird. Zitat Ende. Zusammengefasst: Es ist ein stufenweiser Übergang. Die Ursache liegt in der Welt selbst. Es geht von einem schlechteren Zustand in einen besseren. Und der Fortschritt dieser Entwicklung wird von unseren Gefühlen beurteilt. Das heißt, es alles wird besser aus sich selbst heraus. Und wie können wir das erkennen? Ganz persönlich in unserem praktischen Leben: Du fühlst dich besser, also bist du auch besser. Ich möchte euch die Frage stellen: Wenn du deinen Lebensabschnitt nach deinen Gefühlen beurteilst, was bist du dann laut dieser Definition? Gefühle bestimmen den Lebenswert, das sagt die Evolutionstheorie. Das heißt, wenn ich mich also besser fühle, ich schaue zurück, naja, früher war ich so schlecht, mittlerweile bin ich durch verschiedene Prozesse gegangen und bin viel besser geworden. Ich merke, es ist besser mit mir, ich fühle mich gut, dann bin ich laut dieser Definition was? Ein guter Mensch. Laut der Evolutionstheorie bin ich jemand, der an die Evolution glaubt. Wenn ich auf mein Leben zurückschaue und sehe, dass es von einem Prozess in den nächsten übergegangen ist, dass es vom Schlechten in einer gewissen Zeit zum Besseren gekommen ist und ich beurteile das nach meinen Gefühlen, laut dieser Definition bin ich ein Evolutionist. Als ich das gelesen habe, hat mich das sehr getroffen. Und deswegen wollte ich es auch mit euch teilen. Evolution lehrt den Glauben an eine Schöpfung ab. Das heißt, ein Evolutionist glaubt nicht. Er ist daher was? Ungläubig. Evolution spricht von langen Zeitperioden oder von Prozessen. Nicht stetig, sondern es ist ein Auf und Ab. Wie sieht es in unserem Prozess aus? Wenn wir unser Glaubensleben betrachten, können wir auch viele Aufs und Abs erkennen? Kann es vorkommen, dass wir gute Fortschritte in unserem Glaubensleben gemacht haben? Und dann fühlen wir uns ganz frei und wir fühlen uns Gott so nahe. Plötzlich passiert etwas und es ist alles wie zerbrochen. Dann fängt man wieder von vorne an und so wiederholt sich das in einem Auf und Ab. Man schaut zurück und bewertet diesen Verlauf nach den eigenen Gefühlen. Das ähnelt sehr stark dem Denken eines Evolutionisten. Evolution sagt, alles kam von sich selbst. Das glauben wir natürlich nicht. Wir glauben an einen Gott, an einen Schöpfer. Aber die Evolution glaubt nicht an einen Schöpfer. Dennoch gibt es etwas dazwischen. Es gibt die sogenannte theistische Evolution. Das heißt, hier wird der Schöpfer nicht vollständig abgelehnt, sondern man geht davon aus, dass die Evolution durch einen Schöpfer angefangen hat. Das heißt, Gott gibt den Anstoß und seitdem läuft alles von sich selbst. Man könnte es auf unser heutiges Leben übertragen. Ja, als wir uns bekehrt haben, hat Gott unsere Sünden vergeben. Er hat uns gereinigt und gab uns so einen kleinen Schubs. Jetzt mach mal. Aber Vertreter der Evolution betrachten die theistische Evolution, das heißt Evolution verbunden mit einem Schöpfer, lediglich als einen Übergang. Es ist ein Teil dieser Prozesse. Sie sagen, irgendwann mal hört es auch wieder auf. Irgendwann hört dieses Denken wieder auf und dann wird Gott wieder aus dieser theistischen Evolution entfernt. Das heißt, im Endeffekt ist beides, die Evolution und die theistische Evolution, gegen Gott. Aber es gibt viele Gläubige, die theistische Evolutionisten sind. Sie glauben, dass Gott die Sünden vergibt. Danach müssen sie ihre Erlösung mit Furcht und Zittern bewirken. Und das tun sie auch. Aber sie vergessen es, Gott zu erlauben, ihnen das Wollen und Vollbringen zu schenken. Die Bibel sagt, dass Gott alles erschaffen hat. Er hat das Sichtbare und Unsichtbare erschaffen. Das heißt, er spricht und es geschieht. Ich möchte euch gerne fragen, wie viel Zeit ist vergangen, als Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht? Ist ein Jahr vergangen? Eine Woche? Vielleicht ein Tag? Was denkt ihr? Wie viel Zeit ist vergangen? Ich kann es nicht hören. Ohne Zeit. Gott spricht und es ist sofort da. Wie viel Zeit ist vergangen, als Gott die Planeten geschaffen hat? Als er gesprochen hat, wie viel Zeit ist vergangen? Es war sofort da. Und das Gleiche gilt für die Tiere, für die Bäume und auch für den Menschen. Das heißt, die Evolution sagt aber, dass es 6 lange, unbestimmte Zeitperioden waren. 6 Tage, na, das denken wir nicht. Sondern die Evolution sagt, es gab keine Schöpfung, es waren Zeitperioden, es war eine Entwicklung. Die Schöpfung sagt aber, es passiert sofort. Und obwohl es vielleicht für uns so einfach klingt, wenn wir denken, was hat das mit uns überhaupt zu tun? Es ist sehr wichtig, dass wir das richtig verstehen. Damit wir sehen, welche Denkweise wir haben. Und das ist eine Frage, die ich mir selbst stellen muss. Der Schöpfungsbericht zeigt uns, dass Gott spricht und die Dinge sofort geschehen. Evolution braucht sehr viel Zeit, um etwas zu bewerkstelligen. Schöpfung muss sofort geschehen. Sonst ist es nicht Schöpfung, sondern Evolution. Warum ist das so? Gottes Wort hat eine schöpferische Kraft. Und diese Kraft wirkt in deinem und in meinem Leben sofort, wenn wir es zulassen. Wenn wir es glauben und es wollen. Es geschieht sofort. Und wir können uns fragen, an wen glauben wir? An einen theistischen und eine theistische Evolution, an einen Gott, der die Dinge in die Wege geleitet hat, jetzt müssen wir uns selber durchschlagen? Oder ist es ein Gott, der gegenwärtig ist, der spricht und es geschieht? Gottes Wort ist lebendig und es hat ewiges Leben in sich. In Johannes Kapitel 6, Vers 63, wer es aufschlagen möchte, Johannes Kapitel 6, Vers 63 steht, Johannes 6, Vers 63, die Worte, die ich zu euch spreche, sie sind Geist und Leben. Das Wort, das Jesus heute zu uns spricht, wirkt in unserem Leben. Und zwar auf eine solche Art und Weise, dass wir das ewige Leben schon heute hier auf dieser Welt haben können. Als der Hauptmann zu Jesus kam und sein Diener krank war, was hat Jesus dann gesagt? Ja, sehr schnell. Jesus hat gesagt, ich komme und helfe ihm. Er sagte, nein, 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 das ist gar nicht notwendig. Sprich nur ein Wort. Dieser Hauptmann hätte das verstanden, dass wenn Jesus etwas sagt, dass es sofort Gültigkeit hat. Im Alten Testament ist es so, dass Israel Gottes Wort gekannt hat. Dieser Hauptmann war kein Jude, er war kein Israelit. Aber er hat etwas verstanden, das die große Anzahl der Juden zur damaligen Zeit nicht verstanden hat. Im Alten Testament kannte Israel Gottes Wort und sie waren auch stolz, das Wort, das Volk des Buches zu sein. Sehen wir eine Parallele? In Jesaja 55, Vers 11 steht, also soll das Wort, so aus meinem Munde geht, auch sein. Es soll nicht wieder zu mir leer kommen, sondern tun, was mir gefällt. Und es soll ihm gelingen, dazu ich sende. Jesaja 55, Vers 11. Israel hat verstanden, dass es notwendig war, das Wort Gottes umzusetzen. Aber was sie machten, ist, sie versuchten es aus sich selbst heraus. Wenn wir jetzt an die Definition der Evolutionslehre denken, sehen wir eine Parallele? So wie dieser Prozess in der Welt selbst liegt, kann es sein, dass wir dann Dinge auf unser geistliches Leben übertragen, dass gewisse Dinge in uns selbst liegen, gute Dinge, die noch herausgekitzelt werden müssen, dass wir zu viel auf uns selbst vertrauen. Israel hat es selbst versucht, aber ihre Versuche dauerten so lange, hatten so lange Zeitperioden, in denen es auf und ab ging, dass sie es nie geschafft haben, Gottes Wort auszuführen. Es hat einfach zu lange gedauert. Sie konnten den vollständigen Willen Gottes nicht ausführen, so wie in den Zeiten, in diesen Zeitperioden der Evolutionstheorie. Es steht nämlich da, es soll ausführen, was mir gefällt. Da steht nicht da, ihr sollt ausführen, was mir gefällt, oder du sollst ausführen, was mir gefällt. Es steht da, es, damit ist das Wort, Gottes Wort gemeint. Warum? Weil das Wort selbst Kraft hat. Wenn wir es erlauben, in uns zu wirken. Die Frage ist, wie viel Zeit nehmen wir uns für das Wort Gottes? Wie viele von den Verheißungen Gottes kennen wir? Ich habe ein kleines Geschenk bekommen. Es ist so, soll ich das, ein kleiner, wie so eine kleine Tasche. Und dort sind leere, ausgeschnittenes Papier. Und da kann man einen Bibeltext draufschreiben, wo er steht. Und auf die Rückseite schreibt man den ganzen Bibeltext drauf. Und dann kann man sich kontrollieren, weiß ich das oder nicht. Und ich habe gesagt, ich möchte lernen, ich möchte das Wort Gottes, dass es hier drin gespeichert wird. Der Heilige Geist wird uns, wenn notwendig, an diese Worte erinnern, aber wird sie nicht hier hineinschreiben. Das heißt, wir müssen es vorher gelesen und gelernt haben. Wie viel Zeit verbringen wir mit dem Wort Gottes? Und ich selber muss sagen, dass es in meinem Leben hier mangelt, dass ich mir mehr Zeit nehmen muss für das Wort Gottes. Wie ist es mit dir, lieber Bruder, liebe Schwester? Wohnt das Wort reichlich unter uns? Wohnt es in deinem Herzen reichlich? Aber wie soll es das sein, wenn wir die Bibel gelesen und sobald wir sie weggelegt haben, schon alles vergessen haben, was wir gelesen haben. Die Israeliten haben es selbst versucht. Sie haben es über lange Zeitperioden versucht. Laut der Definition, die wir am Anfang gehört haben, was waren sie dann? Per Definition. Sie hatten ein evolutionistisches Denken. Sie haben es aus eigener Kraft über lange Zeitperioden versucht. Sie waren keine neuen Geschöpfe. Wir hatten Bruder Hauwell bei uns und ich bin so dankbar dafür, dass er uns vermittelt hat, wie wichtig es ist, jeden Tag um den Heiligen Geist zu bitten. Jeden Tag erfüllt zu werden. Als wir hierher gefahren sind, habe ich mich gefragt, wir waren auf dem Weg zur Gemeinde, waren schon aus dem Auto raus und ich habe jemanden gesehen, eine Schwester, die habe ich erkannt, jawohl, sie geht mit Sicherheit auch in die Gemeinde. Aber ich habe mich aber gefragt, wenn wir in die Gemeinde gehen, es ist schön zusammenzukommen. Aber was ist unser Zweck, was ist unser Ziel? Bekannte Menschen zu sehen, uns auszutauschen? Oder haben wir ein Sehnen danach, Gott zu begegnen? Haben wir ein Bedürfnis danach, morgens unsere Bibel aufzumachen, ohne dass wir sagen, ja, ich weiß, ich muss es lernen? Sondern ist es ein etwas, das wir sagen, oh, ich brauche es. Das ist das Erste, was ich am Morgen hören möchte. Der Erste, mit dem ich am Morgen sprechen möchte, ist mein Gott. Ihm will ich danken. Haben wir dieses Bedürfnis? Wohnt dieses Wort so reichlich unter uns? Die meisten Gläubigen im alten Israel waren keine neuen Geschöpfe. Aber es gab Ausnahmen. Und so können auch wir eine Ausnahme in Anführungszeichen sein. Du kannst eine persönliche Beziehung mit Gott haben, als gäbe es niemand anderen sonst, der zu Gott betet. Die Frage ist, ob wir uns das wünschen. Trotz ihrer Behauptung, an den Schöpfer zu glauben, sie haben den Sabbat gehalten, der auch ein Zeichen für Gott als den Schöpfer steht, waren sie so weit weg von ihrem Schöpfer, dass sie sogar ihren Schöpfer gekreuzigt haben. Sie haben ihn nicht erkannt. In Johannes Kapitel 5, Vers 9 lesen wir von einem leprakranken Mann, der sofort geheilt wird. Die schöpferische Kraft Gottes, in Johannes Kapitel 5, Vers 9, lesen wir, dass das Wort Gottes, dass Jesus Menschen, dass er Dinge nicht nur neu erschaffen kann durch Sprechen, er kann sie auch heilen. Dieselbe Kraft, dieselbe schöpferische Kraft, die die Welt erschaffen hat, liegt in diesem Wort. Und das kann uns von der Krankheit der Sünde sofort heilen. Wir müssen nicht lange warten. Die Frage ist, sind wir Evolutionisten oder sind wir Kreationisten? Wie ist es mit der Schöpfung in dir und in mir? Gibt es etwas, das zwischen dem Wirken des Wortes Gottes und dir steht? In Jesaja Kapitel 59 in den Versen 1 und 2 steht, dass Gottes Hand nicht zu kurz ist, um zu helfen. Jesaja 59, die Verse 1 und 2. Sondern dass unsere Missetaten, unsere Sünden zu Scheidewänden geworden sind. Gibt es etwas, das wir Jesus noch nicht gebracht haben, das uns von ihm trennt? Jesus sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Die Frage ist, die ich an dich stelle, glaubst du das? Wenn dich heute jemand fragt, hast du ewiges Leben? Was würdest du antworten? Kannst du sagen, dass du im Vertrauen auf Gott, nicht in deine eigenen Stärken und alles, was du schon errungen hast, aber im Vertrauen darauf, dass Gott derselbe ist, gestern, heute und in alle Ewigkeit, der dich annimmt sofort, wenn du zu ihm kommst. Kannst du das im Glauben sagen? Ja, durch die Gnade Gottes bin ich erlöst. Und ich habe das ewige Leben durch den Heiligen Geist, der schon jetzt in mir im Herzen wohnt. Es ist von entscheidender Bedeutung für uns zu verstehen, dass Evolution gegen den Glauben an Gott ist. Evolutionisten sind keine wahren Gläubigen. Sie sind Ungläubige, auch wenn sie behaupten, gläubig zu sein. Und ich möchte nicht jemand sein, der behauptet, gläubig zu sein. Ich möchte in meinem Leben, in meinem Denken permanent ein Kreationist sein und kein Evolutionist. Wie ist es mit dir? Lass keine Zeit verstreichen zwischen dem Wort und der Vergebung und dir. Wenn Gott spricht, dann geschieht es sofort. Die Frage ist, gibt es eine Last auf deinen Schultern heute? Gibt es etwas, das dir ganz schlechte Gefühle bereitet? Du sagst, oh, ich habe wieder das und das gemacht. Fühlst du dich zu schwach? Versuchst du vielleicht dein Bestes, die Sünde zu überwinden? Ich kann dir sagen, du kannst es nicht. Wir können die Sünde nicht überwinden. Nur wenn das Wort Gottes, die Liebe Gottes in unserem Herzen beständig bleibt, dann können wir gerne sagen, nein, die Sünde, die will ich nicht. Dann können wir gerne sagen, dass wir den Willen Gottes tun. Dann können wir gerne auch vergeben. Wenn wir Christus betrachten, wenn wir an sein Wort glauben. David hat an einen Schöpfer geglaubt. Er hat gebetet, erschaffe mir her ein neues Herz. Die Frage ist, wie wirst du aus diesem Gebäude herausgehen? Wirst du als ein Kreationist herausgehen oder als ein Evolutionist? Jesus sagt in Johannes Kapitel 15, Vers 3, jetzt seid ihr rein durch das Wort, welches ich zu euch gesprochen habe. Glaubst du das? Es ist von entscheidender Bedeutung, dass du das glaubst. Johannes 15, Vers 3 ist dieser Vers. Die Frage ist, wenn wir das glauben, sollten wir uns dann nicht auch freuen? Sollte der Sabbat nicht eine Freude sein, dass wir uns erinnern, unser Gott, unser Schöpfer hat uns neu erschaffen, wir haben ein neues Leben mit ihm? Sollte es nicht Freude bewirken in unserem Leben? Die 10 Gebote sagen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht lügen, du sollst nicht Ehe brechen. Aber alles, was Gott von uns fordert, dafür gibt er uns auch die Kraft, es umzusetzen. Man könnte es übersetzen, du wirst nicht stehlen, du wirst nicht lügen, du wirst nicht Ehe brechen. Alle Verheißungen Gottes sind seine Befähigungen. Er befähigt uns, diese Dinge umzusetzen. Und ich möchte dich einladen, erlaube es Gott, dass er Gerechtigkeit, Heiligkeit, Wahrheit und die Treue zu ihm in deinem Leben bewirkt. Versuch es nicht selbst. Erlaube es ihm heute. Wenn wir Gott als Schöpfer in unserem Leben akzeptieren, dann wird unser Sabbat halten als Erinnerung an die Schöpfung von Wert sein. Denn ohne die schöpferische Kraft in unserem Leben wirken zu lassen, ist es nur ein Betrug und eine Lüge. Weil wir sagen, wir glauben an einen Schöpfer, der aber keine Macht in unserem Leben hat. In Ezekiel Kapitel 20, Vers 20 steht, dass der Sabbat ein Zeichen zwischen uns und Gott ist. Ezekiel 20, Vers 20, der Sabbat ist ein Zeichen, sagt Gott, zwischen euch und mir. Und in Epheser Kapitel 2, in den Versen 8 bis 10, Epheser Kapitel 2, in den Versen 8 bis 10 steht, denn aus Gnade seid ihr errettet, durch den Glauben, und das nicht aus euch. Es ist die Gabe Gottes, Gott gibt es, hast du es schon empfangen? Nicht aus Werken, damit sich niemand rühme, denn wir sind sein Werk. Heute, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, welche Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Ist es dein Leben, ist es mein Leben, dass wir in diesen Werken, die Gott bereitet hat, wandeln? Vers 10. Darum denkt daran, dass ihr, die ihr einst Heiden im Fleisch wart, das heißt Ungläubige. Er spricht zu einer Gruppe von Menschen, die einmal Ungläubige waren, aber jetzt gläubig geworden sind. Möchtest du auch zu dieser Gruppe gehören? Es gibt kein gutes Werk in uns, es sei denn Gott erschafft es in uns. Aber dafür ist es notwendig, dass dieser Schöpfer täglich unser Schöpfer ist. Nicht nur einmal in der Woche. Täglich. Schöpfung braucht Glauben. Und was nicht aus Glauben geschieht, das ist Sünde. Das sagt uns Römer 14, Vers 23. Wenn wir aus eigener Kraft versuchen, Gott zu gefallen, so seltsam es klingen mag, dann ist es Sünde in Gottes Augen. Römer 14, Vers 23 sagt das. Aber ich möchte euch einladen, ist es nicht viel einfacher, das ein Geschenk anzunehmen, anstatt es sich selber zu basteln? Gott möchte uns beschenken. Er hat uns beschenkt. Die Frage ist, ob wir es annehmen. Wahre Glaube an den Schöpfer bedeutet nicht nur, dass wir glauben, dass Gott etwas tun kann. Es bedeutet nicht nur, im ersten Buch Mose nachzulesen, sagen, jawohl, ich glaube, dass die Schöpfung damals eine 24 Stunden, 6 Tage Schöpfung war. Wahrer Glaube bedeutet zu glauben, dass Gott, was er einmal getan hat, auch in deinem Leben tun wird. Glaubst du das? Wir sollten aufhören zu versuchen, uns selber durch diese Welt zu schlagen, sondern wir sollten es erlauben, dass das Wort in uns reichlich wohnt. Dann, weil du in der Gegenwart des Schöpfers lebst, wirst du den kostbaren Frieden, die wahre Kraft haben, zu leben, wie es eines wahren Christen gebührt. Da sind wir keine Namenschristen mehr. Sondern können wir wirklich Jesus der Welt offenbaren. Und ich möchte euch einladen, lasst uns wahre Sabbathalter sein. Dass wir nicht nur sagen, wir glauben an einen Gott, der damals etwas getan hat, sondern dass wir sagen, wir glauben an einen Gott, der heute ein neues Werk in meinem Leben getan hat. Heute bin ich eine neue Kreatur. Durch den Heiligen Geist. Weil er es verheißen hat und ich es im Glauben angenommen habe. Denn wie sollen wir Menschen einladen und sagen, kommt zumal, es ist alles bereit, wenn wir selber noch nicht bereit sind? Wenn die Worte aus der Bibel keine Frucht in unserem Leben haben, werden die Menschen es uns nicht abnehmen. Aber wenn diese Worte Frucht bringen, dann wird Gott auch die Menschen bringen. Erlaube es Gott, dich am inwendigen Menschen jeden Tag neu zu erschaffen. Jeden Tag erfüllt vom Heiligen Geist. Die Bibel sagt uns, Jesus sagt uns, siehe, ich mache alles neu. Das bedeutet auch dich. Damit er sein Siegel auf uns setzen kann, müssen wir zuerst neu erschaffen werden. Und ich möchte euch einladen, dass ihr keinen Moment zwischen dieser Verheißung und euch lasst. Dass ihr diese Verheißung heute und jetzt für euch annimmt. Jeder Mensch ist in dieser Welt als ein Evolutionist, geht durch diese Welt als Evolutionist oder Kreationist. Evolution bedeutet Unglaube und Tod. Auch wenn es die theistische Evolution ist, Lehre ist. Schöpfung bedeutet wahres Christsein. Es bedeutet, der Schöpfer lebt durch den Heiligen Geist in mir. Es bedeutet ewiges Leben, es bedeutet Frieden und Freude. Wie sieht es mit dir aus? Was möchtest du sein? Möchtest du diesen Frieden mit Gott heute, jetzt in Anspruch nehmen? Möchtest du die Kraft des Wortes in Anspruch nehmen, ihm deine Sünden abzugeben und dort zu lassen? Möchtest du die Kraft des Wortes Gottes nutzen, um jeglichen Menschen, wer auch immer dir auf die Füße getreten hat, zu vergeben. Damit nichts zwischen dir und deinem Schöpfer steht. Ich möchte dich einladen, wenn es dein Wille ist, wenn es dein Wunsch ist, dies zu tun, dass wir das nächste Lied betend singen. Lade euch ein, dass wir aufschlagen, 127. Und ich möchte euch einladen, dass wir dieses Lied wirklich nicht nur so versuchen zu singen, dass wir die Noten gut treffen, sondern dass wir uns daran erinnern, was diese Worte eigentlich aussagen. Und wenn wir hier von einem Schöpfer hören, wenn wir von Gott als unserem Töpfer, der uns formt und verändert, lesen und davon singen, dann lade ich euch ein, dass wir das in unserem Herzen mit diesem Sehnen singen. Ja, Herr, erschaffe du mich neu, forme du mich neu. Lass uns singen. Lass uns noch einmal beten. Unser himmlischer Vater, wir danken dir, dass du unser Schöpfer bist. Wir danken dir, dass du dich nicht änderst. Dass so wie du die Welt erschaffen hast, sodass zwischen dem Ausspruch deines Wortes und dem Entstehen der Welt, des Lichtes, von allem, was wir sehen, Herr, dass da keine Zeit dazwischen vergangen ist, sondern dass es war sofort da. Wir loben und preisen dich, dass du noch heute solch ein Schöpfer und Erlöser bist. Wir bitten dich, dass du uns vergibst, wo wir gezweifelt haben, wo wir an deiner schöpferischen Kraft, an deinem Wort gezweifelt haben, wo wir uns vielleicht sogar gewehrt haben, dass dein Wort mächtig unter uns ist. Aber wir bitten dich, Herr, dass du uns vergibst, dass du uns reinigst nach deinem Wort. Jetzt vergib uns alle Schuld und Sünde. Reinige uns, Herr, von allem, was unsere Herzen beschwert. Schenk du uns bitte deinen Frieden jetzt. Hilf uns, Vater, schenk uns auch den Glauben, es in diesem Glauben, den du uns schenkst, anzunehmen. Und nicht auf unsere Gefühle zu achten, sondern darauf zu vertrauen, dass in jedem Augenblick du uns die Kraft schenkst, in dir zu ruhen, in deiner Liebe zu bleiben. Erfülle uns bitte mit dem Heiligen Geist. Führe und leite uns durch diese Woche. Segne uns bitte. Herr, und hilf, dass keiner aus diesem Gebäude als Evolutionist hinausgeht, sondern dass wir alle an einen liebenden Gott und Schöpfer glauben. Dafür danken wir dir und preisen dich in Jesu Namen. Amen.